Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Willy Graf, Sie sind Agronom und ein Experte für Bohnen. Was kann ein Bohnenforscher gegen Welthunger ausrichten?
Sehr wenig und sehr viel. Sehr wenig, weil Landwirtschaft ist eigentlich, wenn man in der Landwirtschaft schafft, ist es eigentlich immer so, dass der grösste Anteil von der Arbeit, die kommt, die grösste Leistung bringen immer die Bauern. Mit ihrer Arbeit, mit ihrem Wissen. Und das, was wir können beitragen als Forscher oder als Wissenschaftler, die mit ihnen zusammenarbeiten, ist immer nur ein kleiner Teil, der aufbaut auf dem, was die Bauern eigentlich schon wissen. Und das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Und zudem ist in der Forschung ist es so, dass das nicht einfach nur eine Person ist, sondern es sind immer Netzwerke. Also ich habe ein grosses Netzwerk von Bohnenforschern weltweit geschafft, in einer internationalen Forschungsinstitution. Man arbeitet mit Beratern zusammen und da ist der Beitrag von einer einzelnen Person ist immer relativ wenig. Aber es ist sehr viel. Weil, wenn man schaut in der Geschichte der Menschheit, dann nachher sind Veränderungen in der Anbautechnik, Veränderungen von Kulturpflanzen, also dass man neue Kulturpflanzen nimmt, das sind von den wichtigsten Elementen, um Hungerproblem zu lösen in vielen Regionen der Welt. Als Beispiel kann ich Ihnen sagen, Umberto Eco, also nicht jemand, der typischerweise sich mit Bohnen befasst, der hat einen Artikel geschrieben darüber, wie Bohnen die abendländische Zivilisation gerettet hat. Und das war im Mittelalter gewesen, wo das erste Mal eigentlich ein starkes Bevölkerungswachstum stattgefunden hat in Europa und die traditionellen Nahrungsmittel nicht mehr gelangt haben, um die Proteinversorgung sicherzustellen und man auch noch nicht so viel Tiere gehabt hat wie heute. Und da ist Bohnen, hat in Europa eine sehr wichtige Rolle gespielt, die man heute fast nicht mehr weiss. Und das hat also der Umberto Eco dort beschrieben und später eigentlich auch wieder in der Kulturgeschichte von Europa sieht man wieder Herdöpfel, dann im 19. Jahrhundert gekommen ist und eigentlich wieder kann sagen, der Herdöpfel allein hat eigentlich Europa vor dem Hunger zuerst gerettet und nachher mit dem Problem der Krankheiten von der Herdöpfel Europa auch wieder in Hungerprobleme gestürzt. Aber da sieht man, wie wichtig dass das alles ist. Und da leistet man natürlich, wenn man jetzt in so einer Kultur wie Bohnen schafft, die ein Teil von Afrika und Lateinamerika entscheidend ist für die Ernährung, wenn man mit so einer Kultur schafft, dann leistet man einen kleinen Beitrag zu etwas, was sehr wichtig ist.
Sachen, wo man gar nicht daran denkt, wenn man da, wo wir sind, eine riesen Auswahl hat von Gemüse oder wenn man gar nicht studiert, was man eigentlich isst. Sie haben in Ruanda ein regionales Bohnenforschungsprogramm geleitet. Was ist denn das genau für ein Programm gewesen, damit wir das mal konkret anschauen können?
Das war eine Gruppe von Forschern, wo zum Teil sind das internationale Leute waren und zum Teil schon afrikanische Kollegen, die zusammen mit afrikanischen Forschungsinstitutionen daran geschafft haben, wie man den Bohnenanbau verbessern kann. Und eigentlich dort etwas, was wir vielleicht sogar als Auswertung eigentlich dort beigetragen haben, ist, dass wir den afrikanischen Kollegen eigentlich auch können zeigen, dass das, was sie gemeint haben, was rückständig ist, also ihre eigene Landwirtschaft, haben wir eigentlich können zeigen, dass das in Wirklichkeit eine sehr interessante Landwirtschaft ist, dass Bauern sehr viel wissen und dass man eigentlich nur einfach neue Elemente vielleicht reinbringen muss, um das noch besser zu machen. Und dort ist eigentlich so ein bisschen auch auf der Basis von der Kolonialisierung haben sehr viele afrikanische Kollegen das Gefühl gehabt, nein, das, was wir da haben, was unsere Bauern machen, das ist alles rückständig, das ist nichts wert, das muss man alles modernisieren. Und dort ist eigentlich der Blick von außen ist vielleicht dort nützlich gewesen für die afrikanischen Kollegen.
Wir müssen vielleicht die Situation von Ruanda anschauen. Sie sind 1985 bis 1991 sind Sie da gewesen. Was ist die Situation gewesen von den Leuten, wo genau haben Sie gearbeitet?
Also die Situation der Leute in Ruanda, Burundi und Teil von Kongo, eigentlich, das ist die Region, die wir hauptsächlich geschafft haben, war, dass 90% von diesen Leuten sind Bauern waren, sind auch heute noch Bauern. Also das hat kaum geändert oder nur ganz marginal. Die haben sehr kleine Flächen zum Bewirtschaften. Und die Flächen, also meistens weniger als 1 Hektar pro Familie mit 5, 6 Leuten. Und auf diesen kleinen Flächen haben sie sehr intensive Systeme. Häufig basierend auf den Bananen. Und unter den Bananen dann nachher eben Pflanzen wie Bohnen, dann Mais, Felder, Maniok, Cassava. So die afrikanischen Kulturen, die dort abgepflanzt werden. Von denen der Grossteil übrigens importiert ist. Also man sagt, das ist ein traditionelles System, aber die meisten von diesen Kulturen sind erst im 19. Jahrhundert auf Afrika gekommen, Bohnen ein bisschen früher. Und also das ist eigentlich dort auch immer sehr viel Innovation gelaufen, wo zum Teil mit den Bauern zu tun hat, zum Teil aber dann auch mit dem Austausch, der stattgefunden hat zwischen Afrika und den anderen Teilen von der Erde. Das sind Bauern, die sehr wenig Einkommen hatten, die meisten mit grösseren Schwierigkeiten, auch um die Ernährungssicherheit sicherstellen im Jahr mit den eigenen Reserven. Wenig Einkommen, ein bisschen mit lokalen Märkten, aber die lokalen Märkte wenig entwickelt, auch die regionalen, also sagen wir mit Kenia oder den grösseren Ländern, die es gibt in der Region. Und darum sehr wenig Bareinkommen und einen grossen Teil von ihrer Existenz eigentlich mit der Subsistenzwirtschaft sichergestellt.
Also eigenen Anbau haben und sonst nicht viel mehr haben kaufen auf dem Markt. So muss man das.
Ja, so muss man das sehen. Also die Leute haben vielleicht einmal Fleisch pro Monat, um das als Beispiel zu sagen. Und also einfach sonst einfach sehr limitiert in den Möglichkeiten.
Hunger, ist das dort ein grosses Thema gewesen?
Hunger war ein Thema und das haben wir eigentlich erst mit der Zeit, hat man das richtig gesehen, was das für eine Bedeutung hat für die Familie. Wenn man ein bisschen geredet hat mit ihnen, wenn man unsere Techniker, die uns unterstützt haben, gefragt hat, die die Bevölkerung ein bisschen besser kennt, dann haben sie gesagt, ja, weißt, bei dieser Familie ist jemand gestorben an Hunger oder die haben Mangelernährungen. Oder, dann hat man auch erfahren, dass es Familien gibt, die zwar noch Feuer machen, aber eigentlich gar nichts mehr haben, um in den Topf rein zu tun, zum Kochen drauf. Und die Leute haben nicht wollen, dass die anderen merken, dass sie zu wenig zu essen haben. Also es war eine Schande gewesen. Und das zeigt eben eigentlich, dass Hunger ist etwas, wo man geht nicht noch einmal zu Herren und sagt, ich habe Hunger. Sondern es ist ein sehr stilles Phänomen, das häufig eben im Verborgenen abläuft.
Ist das nicht paradox? Da hat man Bauern, die eigentlich eine Fläche haben, die sie selber anbauen, auch wenn das kleine Flächen sind und trotzdem Hunger leidet.
Das ist ein Paradox, weil natürlich weltweit ist es so, dass Bauern ernähren natürlich den Rest der Menschheit. Das ist immer noch so. Also, und das ist die wichtigste Funktion natürlich von der Landwirtschaft. Und trotzdem ist es so, dass eben in Entwicklungsländern sehr viele Kleinbauern zu wenig zu essen haben. Und das hat damit zu tun, dass sie selbstverständlich am Klima ausgesetzt sind. Und weil sie, also wenn jetzt mal ein Jahr lang eine schlechte Ernte ist, dann nachher können sie selber zu wenig Vorräte anlegen, um die Zeiten überbrücken, wo eben nichts wächst, wenn es trocken ist oder kalt. Also bei uns ist es dann kalt im Winter und dann wächst nichts und dann muss man Vorräte haben. Und in Afrika ist es dann eben trocken und ich muss die Zeit überbrücken mit der Ernte von der Saison vorher. Und das ist für kleine Bauern dann sehr oft lange das nicht. Und dann gibt es die, man sagt auf Französisch, sagt man «période soudure», wo dann eben die Vorräte nicht mehr da sind. Und das ist die schwierige Zeit für eine Familie. Und in dieser Situation sind sehr viele Kleinbauern weltweit. Dann eine andere Gruppe von Leuten, die im ländlichen Raum leben, aber häufig Hunger haben, sind die ländlichen Arbeitskräfte, die sehr wenig verdienen. Und dann plötzlich, wenn eben nichts wächst auf dem Feld, wenn es keine Arbeit gibt, dann haben sie kein Einkommen, weil sie meistens als Taglöhner angestellt sind und haben keine Reserven können bilden und können dann auch nichts kaufen. Also es gibt eigentlich zwei Sorten von Leuten, die im ländlichen Raum leben und häufig Hunger haben. Die einen sind Kleinbauern, die einfach zu kleine Flächen haben, um genug Vorrat anlegen und genug Einkommen erwirtschaften, um kaufen auf dem Markt. Und die anderen sind die ländlichen Arbeitskräfte, die als Taglöhner angestellt sind, die sehr, sehr anfällig sind auf Krisen.
Perioden von Trockenheit, die länger dauern, oder Ernteausfälle, die sind wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Bohnen ist eine uralte Pflanze. Warum muss denn jemand aus der Schweiz, jemand wie Sie, auf Ruanda gehen, um den Leuten zu zeigen, wie man dann genau Bohnen kann anpflanzen kann, wie man das besser machen kann?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, also sicher, als ich auf Ruanda bin, da bin ich einer von denen, der am wenigsten gewusst hat über Bohnen, wo ich dort angekommen bin. Und das ist auch etwas, was ich schon vorher ein bisschen gesagt habe. Also wir haben sicher, das ist auch, weil wir selber gemerkt haben, wie wenig dass wir eigentlich wissen, haben wir auch genauer hergeschaut, was die Leute eigentlich wissen, also die Bauern. Und dann haben wir gemerkt, dass zum Beispiel Frauen ausgesprochene Experten sind in der Einschätzung von Bohnensorten. Also so eine Bauernfrau von Ruanda hat ohne weiteres können sagen, von 15, 20 Bohnensorten, die ist gut auf dem Boden, die kann ich anpflanzen, wenn es ein bisschen trockener wird. Oder, also sehr genaue Vorstellung davon, für welche Bedingungen und für welche Zwecke. Also sie haben ganz genau gewusst, welche ist gut zum Kochen für das und welche ist gut zum Kochen für das. Also eine sehr genaue Vorstellung. Und das ist etwas gewesen, wo eben zum Teil unsere afrikanischen Kollegen nicht mehr so ernst genommen haben, weil man sie ihnen eigentlich auch gelehrt hat, dass das etwas ist, was rückständig ist. Und dort haben wir, glaube ich, einen Beitrag leisten. Und dann natürlich die Verbindung eben mit dem internationalen System, also mit der grössten Genbank von Bohnen von der Welt, wo Bohnen kommt von Lateinamerika. Und dort hat das Zentrum, das ich geschafft habe, die haben eine riesige Genbank in Kolumbien mit etwa 40'000 Bohnensorten. Das sind, wenn Sie sich vorstellen, in der Schweiz gibt es etwa 25 Kartoffelsorten. Also wenn man da natürlich eine Genbank hat mit 40'000 Sorten, dann kann man wirklich schauen, ja, was wäre vielleicht noch besser. Und dort hat es wirklich auch Sorten darunter gehabt, die sich dann sehr gut bewährt haben in Ruanda.
Jetzt höre ich die einen schon aufschrecken, die sagen, aha, eine Genbank, sie haben da gentechnisch manipulierte Bohnen. Das ist eigentlich das, was sie auf Afrika gebracht haben.
Nein, das haben wir nicht. Das sind normale Bohnen, also die einfach ausgelesen worden sind, vor allem in Mexiko, unter ähnlichen Bedingungen, wie man sie jetzt in Zentralafrika dann auch gefunden hat. Und wo wir eigentlich dann gesehen haben, dass die Bohnen sehr geeignet sind und sehr gut angepasst. Und die bewähren sich jetzt zum Teil schon seit 20 Jahren. Aber es ist schon so, dass wir, also Genbanken, die heissen einfach Genbanken, weil es sind halt Gene, die dort sind. Aber das heisst, es hat noch nichts zu tun mit Genmanipulation. Und abgesehen davon ist es sicher auch so, dass, obwohl wir in diesem Programm haben wir mit, man sagt, dem konventionellen Techniken geschafft, also mit ganz normaler Pflanzenzüchtung, mit Auslese von Pflanzensorten. Aber es ist sicher, dass man für die Zukunft von der Menschheit, wie wir alle technologischen Optionen müssen in Betracht ziehen. Man darf nicht einfach zum Vornherein sagen, das ist nicht gut oder man muss es genauer anschauen.
Die Diskussion führen wir nicht gerade in diesem Tagesgespräch. Wenn Sie jetzt anschauen, die Zeit 6 Jahre Ruanda, können Sie messbar sagen, da hat man jetzt einen Beitrag geleistet, dass der Hunger weniger geworden ist? Hat man das können messen noch mit dem, was Sie mit Bohnen gemacht haben oder was Sie dort gebracht haben?
Ja, und vor allem kann man es eigentlich auch jetzt noch messen. Das ist ein Programm, das immer noch weiterläuft, das übrigens von der Schweiz finanziert ist, aber zusammen mit den USA und mit Kanada, wo alle drei Länder jetzt das schon seit mehr als 20 Jahren das Programm unterstützen. Und das ist ganz ein wichtiger Faktor, Kontinuität. Also, dass man nicht einfach nach 2-3 Jahren sagt, ja, jetzt ist das nicht mehr interessant, jetzt ist das Thema ist nicht mehr so Mode, jetzt machen wir etwas anderes. Sondern es ist eins von diesen Programmen, wo man zeigen kann, dass eben Kontinuität sehr wichtig ist und dass es dann Resultat gibt.
Also Kontinuität auch mit Leuten vor Ort, die das dann weiterführen. Da kommt mir jetzt gerade bei Ruanda, Sie sind vor dem grossen Genozid. Hat das nicht alles zunichte gemacht? Millionen von Menschen, die da ermordet werden und dann das Bohnenprogramm, das irgendwie dann absinkt in dem, was passiert ist?
Nein, also in dem Fall eigentlich muss man sagen, nein. Natürlich ist der Genozid, das ist eine ganz schreckliche Katastrophe, die unglaublichen Einfluss hat natürlich auf die Region. Aber es ist so, und es ist zum Teil ja fast ein bisschen zynisch das feststellen, aber es ist ja so, die Bohnen, also sind sehr viele Leute gestorben, auch Forscher sind gestorben, die wir zusammen mit ihnen geschafft haben, die wir ausgebildet haben, aber Bohnen ist geblieben. Also das heisst, die verschiedenen Bohnentechniken, die Sorten, die Anbautechniken, die wir damit geschafft haben und die unsere Nachfolger damit geschafft haben, das geht weiter und wir haben gerade jetzt letztes Jahr eine Studie gemacht über den, man nennt das den Impact von dem Programm, also die Auswirkungen, die das hat. Und man kann zeigen, dass im ganzen ostafrikanischen Raum, von Kenia bis Kongo, über Uganda ungefähr 3 Millionen Bauernfamilien Techniken brauchen, die irgendetwas zu tun haben mit dem Programm. Man kann ja nie genau sagen, das ist jetzt nur von dem, aber es sind doch 3 Millionen Familien, das heisst, es sind 15 Millionen Leute. Das ist sehr viel und das ist trotzdem sehr, sehr schwierige, der sehr, sehr schwierigen Periode vom Genozid. Und man kann sagen, es ist sicher nicht weniger wichtig geworden für die Leute, weil das wissen wir, das ist eine der Erfahrungen, die man macht, wenn man so Krisenregionen lebt. Einfach auch bei einem grossen Krieg, die Leute müssen Alltag essen. und am Tag nach der Katastrophe müssen sie essen, vor der Katastrophe. Und darum ist das halt einfach ein Element, wo bleibt. Und das ist in dem Fall auch so gewesen. Und auch sehr viel, also heute gibt es keine ausländischen Forscher mehr in diesem Programm, es sind alles afrikanische Forscher. Und da hat es, obwohl auch viel umgebracht worden sind während dem Genozid, jetzt vor allem in Ruanda, dann hat es aber andere aus dem Kongo, die weitergemacht haben. Es hat auch in Ruanda Forscher, die seit dieser Zeit immer noch dran sind und zu den besten Bohnenexperten gehören, die es gibt eigentlich.
Also Kritik, dass durch eine politische Situation, durch Völkermord, durch Krieg alles zunichte gemacht wird und darum die Entwicklungshilfe gar nichts bringt, das können Sie so nicht unterschreiben?
Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Das ist nicht so. Aber es ist natürlich so, dass eine Bohnentechnik natürlich nicht die Welt einfach so rettet. Und darum heute arbeiten wir viel mehr mit Ansätzen, wie wir es auch heute diskutiert haben, das Recht auf Nahrung, wo einem eigentlich eben auch eine Möglichkeit gibt, von der Regierung einzufordern, dass sie gewisse Massnahmen treffen, dass eben so Sachen wie Bohnenforschung möglich sind und auch von den Ländern selber finanziert werden.
Also sie sprechen jetzt an, heute Morgen sind die Zahlen gekommen, 850 Millionen Hungernde, wo die Zahlen, die du noch rausgegeben hast. DEZA hat heute eine Tagung zum Thema Recht auf Nahrung. Das klingt fast wie eine Utopie, wenn man die Zahlen hört, wenn man sieht, dass 850 Millionen Menschen mindestens ja, offenbar kein Recht auf Nahrung haben.
Das ist richtig. Es ist ein Stück weit eine Utopie, aber es müsste eigentlich wirklich eine realisierbare sein. Wenn man schaut, was für eine Logistik die Menschheit kann einsetzen kann, wenn irgendwo ein Krieg ist, oder auch sogar wie Katastrophen, was da alles läuft und was alles möglich wird, wenn der politische Wille da ist, dann müsste man eigentlich meinen, dass es wirklich möglich sein sollte, dass alle Leute genug zu essen haben. Also zumindest sie können über Wasser behalten mit ihrer Ernährung. Und das Gleiche gilt natürlich auch für sauberes Trinkwasser, wo ganz ein wichtiger Aspekt natürlich auch ist von der Ernährung.
Wenn Sie sagen, Recht auf Nahrung, also wenn Sie jetzt zum Beispiel in einem Land sind, wie setzen Sie das durch? Oder wie sagen Sie der Regierung, also Ihre Menschen haben dann, das ist ein menschliches Grundrecht, das Recht auf Nahrung. Gehen Sie zu den Regierungen und sagen Ihnen, das müssten Sie jetzt eigentlich anerkennen?
Ja, das ist nicht so der Ton, den die Regierungen wahnsinnig schätzen. Und ich glaube auch zu Recht, wir in der Schweiz, wir haben ja auch nicht so gern, wenn die EU kommt und uns irgendwie sagt, ihr könntet doch das auch noch anders machen. Und ich glaube, das ist auch das Recht von jeder Regierung, eben noch souverän Entscheidungen zu treffen. Was wir probieren zu fördern, ist, dass die Entscheidungen im Dialog mit der Zivilgesellschaft zustande kommen. Und dort sind wir sicher, dass Anliegen, die uns auch wichtig sind, eben wie jetzt Ernährungssicherheit oder dass ein Land, das eben stark noch von der Landwirtschaft abhängig ist für seine wirtschaftliche Entwicklung und für die Ernährungssicherung, dass so ein Land auch genug in die landwirtschaftliche Forschung investiert. Wie das sehen wir auch, wenn wir sobald die Leute mit der Regierung reden, dann sagen die denen, hey, wir wollen Unterstützung in der Landwirtschaft, das kommt sehr schnell. Neben der Gesundheit und der Infrastruktur, die auch sehr wichtige Faktoren sind, die die Regierung berücksichtigen muss. Aber das ist ein wichtiger Aspekt, die Investition in Landwirtschaft. Aber dann auch jetzt bei der Ernährungssicherung. Es ist einfach so, dass Landwirtschaft allein nicht langt und immer weniger vielleicht langt, wenn man schaut, was die Klimaänderungen auch noch wird für Auswirkungen haben. Also es wird immer mehr Regionen haben, die zeitweise zu trocken sind, da wächst nichts. Und dann muss man mit anderen Instrumenten arbeiten. Man muss Lagerhaltung haben von Nahrungsmitteln. Das kann jeder natürlich selber auch ein Stück weit machen. Aber ohne Regierungen geht das nicht. Da braucht es Entscheidungen auf nationaler Ebene, wie man will, wenn eine Krisensituation ist, wie man dann seine Bevölkerung versorgen will. Und da haben viele Regierungen Nachholbedarf. Und wir sind bereit, ihnen zu helfen, da die richtige Mischung zwischen auf der einen Seite Investition in Landwirtschaft, vor allem kleinbäuerliche Landwirtschaft, wo man weiss, dass sie eben sehr wichtig ist für Armutsreduktion und für Ernährungssicherung, und auf der anderen Seite andere Massnahmen in der Ernährungserziehung, zum Beispiel mit Schulfrühstück und solchen Elementen.
Also dass schon alle Mahlzeiten abgeben, schon alle Mahlzeiten?
Zum Beispiel, ja. Das ist in vielen Regionen ist das ein Effizienzmittel, um die Ernährung zu verbessern von Jungen natürlich, die sehr wichtig sind. Das weiss man, im Wachstum ist Ernährung noch wichtiger als nachher. Und auf der anderen Seite auch ein erzieherisches Element, dass man schaut dann, wenn wir so etwas unterstützen, dass lokale, hochqualitative lokale Nahrungsmittel eingesetzt werden. Und das, denke ich, ist ein sehr wichtiger Aspekt.
Mili Graf, heute Morgen hat man auch gehört im Zusammenhang mit dem Welternährungstag, dass Biodiesel, dass der Gebrauch von Nahrungsmitteln für Treibstoff eine weitere Gefahr ist, dass Nahrungsmittelpreise wegen dem auch aufgehen, macht das die Situation nicht schwieriger, um eben Recht auf Nahrung durchzusetzen. Jetzt
doch
mit dem Boom.
Ja. Absolut, also da sprechen Sie ein Thema an, das uns natürlich sehr beschäftigt. Zwar geht es weniger darum, ob es ethisch irgendwie gerechtfertigt ist, zum Beispiel aus Mais Ethanol zu machen. Das dunkelt uns nicht unbedingt im Vordergrund, weil die Frage stellt sich eigentlich auch schon bei der Umwandlung von Mais in Fleisch, wenn man ja das als Futtermittel, wo der meiste Mais auf der Welt wird, eigentlich als Futtermittel braucht. Wenn man das in Fleisch umwandelt, dann geht eigentlich auch sehr viel Nährwert verloren. Und das Gleiche passiert eigentlich mit Biodiesel. Was uns aber schon sehr beschäftigt, sind die Auswirkungen, die das haben kann, und eben vor allem für kleine Bauern. Und wir sehen, dass wir müssen davon ausgehen, dass sehr starke Investitionen in Produktion von Mais und, sagen wir, süße Sorgo, das sind so Pflanzen, die da im Gespräch sind, für die Umwandlung in Ethanol, dass das die Fluktuationen auf dem internationalen Markt von Nahrungsmittelpreisen sehr stark erhöht. Und Fluktuationen sind immer schlecht für die Armen. Und zwar sowohl für die urbanen wie für die ländlichen. Es besteht die Gefahr, dass sehr viel spekulatives Kapital in die Landwirtschaft führt und dass Bauern vom Landmarkt verdrängt werden. Weil natürlich, wenn sie einen Kleinbauer, der nichts hat, können wir dann sagen, gut, ich gebe dir so und so viel für das Land. Dann ist es sehr schwierig für die Leute, um dem widerstehen. Und sie sagen dann, gut, ich verkaufe das Land und gehe in die Stadt. Und dann, wenn nachher die Preise wieder sinken und es für den Investor nicht mehr interessant ist, grosse Flächen mit Biotreibstoff, also auf grossen Flächen Biotreibstoff anzubauen, wenn das nicht mehr interessant ist, dann gehen die Investoren wieder und die Bauern sind natürlich nicht mehr dort. Und auch die ganze, also das ist, sehen wir, also ein grosses Risiko, dass eigentlich die Armen in erster Linie die Kosten tragen von solchen Fluktuationen. Das wäre eigentlich das Schlimmste. Und wir sind eigentlich der Meinung, also das ist noch nicht total konsolidierte Meinung, aber ich würde sagen, um Gottes Willen keine staatlichen Subventionen für Biotreibstoff. Also für Agrotreibstoff, müssen wir vielleicht sagen.
Ein langer Weg, um den Welthunger zu bekämpfen. Sogar bei Recht auf Nahrung ist man nicht ganz einverstanden. USA und Kanada zum Beispiel haben sich gegen das Recht auf Nahrung gewehrt. Willi Graf, seit Jahren beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Haben Sie die Hoffnung, dass man das Problem Hunger mal beseitigen kann?
Ja, nicht nur die Hoffnung, ich habe eigentlich die Sicherheit, das wird einmal beseitigt. Und ich denke, da sind die politischen Dimensionen sind sehr wichtig. Wir arbeiten auch sehr viel mit der Dezentralisierung in vielen Partnerländern, dass einfach mehr Entscheidungen auf Gemeindesebene, auf Provinzebene gefällt werden. Und das führt eigentlich dazu, dass die Leute, die eben dran sind, an denen, die den Hunger kennen, die wissen, dass es bei ihnen gibt und das auch für sie eine ganz wichtige Frage ist jeden Tag, dass die Leute eben ihre Stimme auch auf nationaler Ebene und auf internationaler Ebene stärker können zum Ausdruck bringen und damit das beeinflusst, dass eben jedes Land politische Entscheidungen trifft, wo die Ernährungssicherheit fördert. Auf die eine oder andere Art, wie ich schon gesagt habe, entweder Landwirtschaft oder verbessert die Integration in Welthandel, Nahrungsreservenhaltung und Erziehungsprogramm. Je nachdem kann das verschieden sein für jedes Land. Aber es ist wichtig, dass die Regierungen ihre Verantwortung wahrnehmen. Und da werden sie dazu gezwungen, sobald ihre Leute mehr dazu zu sagen haben.
Willi Graf, herzlichen Dank für das Gespräch. Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.